Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Er hat uns ein Wahnsinnsbuch nach dem anderen geschenkt. Thomas Lehr, seit 30 Jahren jetzt schon an Deck und mit jedem hat er zig Preisjurys überzeugt, die jedes Mal genauso begeistert waren wie die Kritik von diesen großformatigen, oft immer thematisch überraschenden Romanen in der Form. Ja, oft verwegen, vertrackt mit ganz vielen Naturwissenschaften, Kunst und Philosophie aller Couleur drin. Ich habe diese Bücher geliebt ab dem ersten, war immer gespannt, was er wieder ausheckt. Aber jetzt hat er mich förmlich geplättet, niedergestreckt mit Manfred. So schlicht und bieder heißen Roman und Hauptfigur. Guten Morgen im Deutschlandfunk Kultur, Thomas Lehr.
Guten Morgen.
Bekenntnisse eines Außerirdischen liefern sie uns. Dieser Alien ist nicht Manfred. Das ist ein eher abgeranzter Typ, so Mitte 30, lebt in einer deutschen Provinzstadt. Und an einem Freitag wie heute, am Ende der 20er Jahre, also unsere Zeit, fährt eben ein Außerirdischen in diesen Manfred hinein. Ein Zork von einer Spezies, die das seit Anbeginn der Menschheit tut. Was um Himmels, um aller Universen willen, ist denn in Sie gefahren bei diesem Buch, Herr Lehr? Bei Ihrem Jahrgang 57 würde ich mal schlank vermuten, alte Perry Rhodan Weltraumheftchen rausgekramt oder so?
Ja, das war in meiner sehr frühen Jugend. Das hörte ich so mit 13 aufzulesen. Nein, dann kamen aber so Lektüren wie Isaac Asimov und Stanislaw Lem oder Dick dazu, Philipp in meiner K. Jugend Dick, vor allem. Mehr habe ich mit Science Fiction eigentlich nicht zu schaffen. Also außer dass ich die drei, vier großen Autoren, literarisch auch relevanten Autoren gelesen habe. Heute lese ich eigentlich keinen Science Fiction. Ich mache sie hin und wieder selbst, wie 42 oder eben jetzt Manfred. Allerdings, ich glaube, jenseits des normalen Genres. Also ich verwende eben eine andere Sprache, aber ich finde die Themen, die dort verhandelt werden, absolut interessant.
42, das war eher Douglas Adams Roman. Also jetzt diese Außerirdischen, die sind echt supernatural, ne? Die werden nach Erdmaßstäben bis zu 1000 Jahre alt. Sie existieren in der siebten und Aufwärtsdimension, was sich unser eins schon gar nicht mehr vorstellen kann. Sie sind auf der Erde als Wächter. Sie beschützen eine Pforte zu ihrem Universum und greifen immer ein, wenn ein hochbegabter Menschling sich dieser Pforte geistig nähert mit dem zutreffenden Gedanken, wie es heißt. Was machen die denn, Herr Lehr, zum Beispiel mit einem Genie wie Hieronymus Bosch?
Ja, sie verhindern, dass er den zweiten Teil des zutreffenden Gedankens auch noch findet. Also der zutreffende Gedanke ist eigentlich ganz einfach formulierbar. Es heißt, dass das Universum, so wie wir es kennen, in aller Komplexität, mit all seiner gigantischen Ausdehnung, eigentlich nichts weiter ist als eine Art Einzelzelle für halbbarbarische Zivilisationen. Und das sollen wir eigentlich nicht, und diese Einzelzelle sollen wir eigentlich nicht verlassen.
Wie kommt denn Hieronymus Bosch daran überhaupt?
Ja, also Hieronymus Bosch ist ja oft auch gerade im Science Fiction verdächtig worden, ein Zeitreisender zu sein, weil man sich die merkwürdigen futurischen Phänomene seiner Bilder gar nicht so recht erklären konnte. Und dann passte der mir natürlich gut ins Programm. Das wäre vielleicht einer, der den zweiten Teil des zutreffenden Gedankens auch hätte finden können, nämlich wie man aus dieser Einzelzelle herauskommt. Mhm. Das ist durch rein geistige Manöver möglich und dann greifen die Außerirdischen ein.
Also der Zork erzählt uns diese Geschichte und desgleichen die von René Descartes. Jetzt wissen wir also, warum dieser epochale Geist mit seinem Cogito ergo sum Leib-Seele-Problem am Ende elendig im kalten Schweden sterben musste. Ja. Das haben die Aliens nämlich so gedrechselt. Wie nahe kam er denn der Pforte eigentlich?
Ja, auch sehr nahe, weil er eigentlich schon ständig über das Problem von Geist und Körper reflektierte und eigentlich so der erste moderne Philosoph war, der wirklich revolutionär denken konnte. Und deswegen habe ich ihn verdächtigt, auch diesem zweiten Teil des zutreffenden Gedankens nahe kommen zu können, wie man unser Universum verlassen kann, was wir eigentlich nicht sollten.
Und der Manfred-Story, der nähern wir uns dann mit einem dritten Großen, nämlich Lord Byron, ja, dessen Tochter Ada Lovelace als Mathematikgenie galt, als Urgroßmutter des ersten Computerprogramms.
Ja,
ne?
Sie ist eigentlich die erste Programmiererin der Menschheit, kann man sagen. Also Programmiererin, denn vor ihr hat keiner ein Programm geschrieben. Zumindest nicht in der Form, wie sie es getan hat. Sie hat eigentlich mit Charles Babbage zusammengearbeitet, der diese erste große Rechenmaschine erfunden hat. Also spielt etwa im Jahr 1830. Und sie hat sich mit Babbage zusammengetan, weil ihr mathematisches Genie und ihre visionäre Kraft sich schon vorstellen konnte, dass man eines Tages universelle Rechenmaschinen erfindet. Und ich dachte, sie ist sicherlich auch jemand, der drauf hätte kommen können, wie man aus diesem Universum herauskommt.
Ja, aber warum sie nicht drauf kommt, der Papa kommt nämlich um und sie geht tief. Warum wohl, ne? Jetzt wissen wir es, ne?
Ja,
dann lässt sie tief traurig alles sausen, die ganze Mathematik, und geht ins Kloster. Und so eine Ada, die lassen sie jetzt wiederkehren im Manfred-Umfeld. Also Sabine heißt sie da.
Genau.
Und deshalb fährt der Zorg überhaupt in diesen Schluck Wasser, ne, Manfred?
Ja.
Ab jetzt
also er irrt sich ja, er kommt ja am falschen Bahnhof an. Also der Manfred kann es nicht sein. Er muss suchen, wer es ist.
Wir dürfen jetzt nicht mehr so allzu viel verraten, aber ich muss auch zugeben, Herr Lehr, dass ich irgendwann nicht mehr durchgeblickt habe, was hier eigentlich abgeht, so an weltraumphysikalisch-transzendentalen Ungeheuerlichkeiten. Wie haben Sie sich das denn alles zusammengereimt?
Ja, ich hatte lange Zeit, also zwei Ideen. Das eine war, ich wollte Fermis Paradox lösen. Fermis Paradox es leitet sich von dem Physiker Enrico Fermi ab, der in den 50er Jahren die Frage aufgeworfen hat, wo bleiben sie denn? Damit meinte er die Außerirdischen. Wenn es hunderte von Milliarden Galaxien gibt und Milliarden von Planeten, auf denen Lebewesen erscheint, weshalb besuchen sie uns nicht? Darauf wollte ich eine Antwort geben. Sie besuchen uns nicht, weil wir allein sind und allein bleiben sollen, bis wir uns zivilisiert haben. Das war ein Gedanke, dass ich, und das wollte ich gewissermaßen erzählerisch lösen, dieses Fermi-Paradox.
Es gibt auch ein Anliegen, kann man so sagen, in diesem Roman. Diese Wesen, ne, haben nämlich so eine Art moralischen Kodex. Das nennen sie Qualifikationen, so von 1 bis 10. Und das sind eigentlich, 10 Gebote, wie man leben soll und seine Umwelt erhalten.
Ja, es ist eigentlich so eine Art, Leserinnen haben gesagt, das sei so ein bisschen wie die Charta der Vereinten Nationen. Ja, ziemlich angelehnt, diese 10 Qualifikationen. Die beschreiben eigentlich, wie eine Zivilisation aussehen müsste, damit wir diese Einzelzelle verlassen dürfen. Und ich dachte, es reicht nicht aus, nur so eine negative Zivilisationskritik zu machen, sondern ich wollte auch sagen, was ist eigentlich Zivilisiertheit? Und deswegen habe ich spaßeshalber diese 10 Qualifikationen, die die Außerirdischen uns vorhalten, reingeschrieben in das Buch. Die tauchen eben über diese 10 Kapitel des Romans auf, damit man auch weiß, was ich unter Zivilisiertheit verstehe.
Es ist aber fast schon ein bisschen theologisch. Ich musste wirklich an die 10 Gebote denken, weil sie sozusagen erhaltet eure Umwelt. Ne?
Ja.
Und gleichzeitig, wir greifen nicht ein oder wir versuchen möglichst niemand zu verletzen. Also, aber dieses Prinzip verletzen die Zorgs nämlich selber. Die bringen nämlich auch mal einfach mal jemand um.
Sie sind in einem moralischen Zwiespalt. Damit wollte ich zeigen, dass die Hüter der Gebote nicht immer die moralisch saubersten Kreaturen sind.
Es passiert jedenfalls auf jeden Fall viel dann mit jener Sabine. Ein Axel kommt hinzu, ein Ronald, eine Maike, eine Silke. Erotisch wird es nämlich dann auch mit dem vom Zorg hochgepäppelten Manfred. Der Name kommt wohl auch von Lord Byron. Ne? Es gibt ein Versdrama von ihm, habe ich nämlich irgendwie noch im Fernsehen hier einen Kasten gehabt, Manfred. Ne?
Genau, das ist Manfred, das ist seine Antwort auf Goethes Faust.
Das ist Goethe eine Gespenstergeschichte.
Kannte Manfred übrigens auch. Und das ist etwas, was ich zufällig entdeckt habe. Das wusste ich gar nicht. Als ich den Roman Manfred nannte, Ada Lovelace hatte ich im Visier. Und ich wusste natürlich, dass sie die Tochter von Lord Byron ist. Aber dass Lord Byron einen Manfred geschrieben hatte, habe ich selbst erst entdeckt beim Schreiben. Und das ist das Lustige, man stöbert halt Dinge auf, wenn man anfängt zu suchen, mit denen man nicht gerechnet hat.
Glauben Sie, dass Sie da selber drauf gekommen sind? Da war doch jemand in Ihnen.
Womöglich.
Auf jeden Fall, trotzdem, Sie packen natürlich wieder gute Pfunde an Philosophie, Naturwissenschaft, Literatur und Kunst in das alles. Und es hat aber auch so eine, wie ich finde, tief humoristische Grundierung durch den Stil dieses Erzählens, also dieser Zorg, wie er erzählt. Das ist so ein barocker Ton. Ich habe sofort an Heimito von Doderer denken müssen. Ne? So ganz opulent beschreibt er Personen und Menschen. Wie haben Sie den entwickelt?
Ich glaube, Hieronymus Bosch hat es eigentlich angefangen mit diesen überquellenden Fantasiebildern und ich hatte ja diesen jämmerligen Manfred, diese schwachmatische, dürre Gestalt, die da an seinem Homecomputer sitzt und versauert, ja. Und dem wollte ich mit so einer barocken Explosion sozusagen ins Leben hineinschießen. Mhm. Das ist im Grunde die Idee, während dieser Zorg, der eigentlich 2000 Jahre alt ist, und so eine Art non-binärer, irrsinniger Wesenheit in 17 Dimensionen, der fährt in diesen Manfred ein. Und das genaue Gegenteil von Manfred ist sozusagen eine barocke, sinnlich übersprudelnde, ironische, satirische Welt voller Frugalität und Eros und Gedankenreichtum.
Ja, also ich habe den Manfred ein bisschen beneidet. Also der wird sozusagen so herrlich gepäppelt. Ja. Als erstes gehen Sie mit ihm in die Spielbank, dass er endlich mal Geld bekommt. Und ja. Sie wissen natürlich mal, welche Zahlen fallen. Dann ist es zu auffällig. Dann machen Sie ihn zum Börsenaktionär. Genau, ja. Und ist er super reich. Er kriegt einen Ferrari vor die Tür gestellt und eine Stradivari, mit der er Leute beeindruckt. Ist schon proper. Eine Schwäche haben diese Zorgs allerdings. Sie trinken gerne Pfefferminzlikör und das gleich eimerweise. Ich meine, später kommt noch so ein toller italienischer Schnaps dazu. Ja, aber ich meine, dass diese Geistwesen sowas von, also saufen, das macht sie ja fast menschlich, ne?
Ja, genau, das war auch der Hintergrund. Sie lieben merkwürdige Substanzen, wie etwa ein Eimerchen Pfefferminzlikör, heißt es bei Zorg, nimmt ein Gentleman ab und an zu sich. Er macht es dann auch mit dem Manfred, das bekommt der Manfred noch nicht sonderlich, weil er mit diesem Treibstoff für Aliens, der ist nicht sehr probat für seinen Organismus.
In ihrer Mehrdimensionalität, da kann ein Zorg auch durch die Zeit reisen, Herr Lehr, zurück und vor. Und es gibt einen winzigen Hinweis auf ein kommendes Genie à la Platon oder Newton, auf das man eventuell wieder aufpassen muss. Ein gewisser Zumpfnagel wird da erwähnt, geboren 2067, also jetzt dauert noch ein bisschen. Was wird denn der können? Wie kommt denn der an die Pforte?
Ja, ich vermute, dass er eine technische Lösung findet oder zu finden droht, wie man, das ist ja schon mit dem Axel der Fall, der da einen technischen Blick aus dem Universum herauswerfen zu können. Und dieser Zumpfnagel wird das wahrscheinlich schaffen, beziehungsweise er wird es nicht schaffen, da er vom äußeren Amt, dem Zorg angehört, schon unter Beobachtung ist, auch wenn er erst im 26. Jahrhundert auftauchen wird.
Also ein gewaltiges extraterrestrisches Vergnügen mit Pfeffi. Pfefferminzlikör, Pfeffi heißt es in Berlin, ne? Das ist der neue Roman von Thomas Lehr, Manfred, Bekenntnisse eines Außerirdischen, jetzt im Hansa Verlag erschienen mit 336 Seiten für 26 €. Herr Lehr, vielen Dank für Ihren Besuch bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Alles Gute.
Bitte sehr gerne.